Es ist die Folge 47.
Yes.
Von unserem Podcast Axel MV. Wir und die
Musikwelt Elt.
Genau. Und wir haben wieder einen Gast heute. Und zwar dich, Bernhard Speerfechter. Wir sitzen in Speyer in Rheinland-Pfalz in der Musikschule, die du leitest.
So ist es.
Und wir geben mal ganz kurz den Titel der heutigen Folge vor. Wir machen immer so ganz schnelle Titel, die wir uns im Auto auf dem Weg überlegen. Heute heißen wir Bernhard Speerfechter, vielseitiger Musiker und Mentor. Das muss jetzt nicht...
Kommt auf die Schreibweise
an. Kommt auf die Schreibweise an, genau. das nur mal vorab. Du bist von Hause aus Gitarrist. Und unsere Wege haben sich unabhängig voneinander gekreuzt. Und vielleicht willst du einfach mal kurz selber erzählen, wie bist du zur Musik gekommen? Was machst du in wenigen Worten, wenn das möglich ist?
In sehr wenigen Worten bin ich zur Musik über die Klarinette gekommen.
Ah.
Als 10-, 11-jähriger Bub im Musikverein. Hab mir letztes Jahr wieder eine gekauft in C.
Mhm.
Damit ich auch mit...
C-Klarinette, sehr schön.
Damit ich auch... nicht transponieren muss.
Ja.
Und dann ging das irgendwie über Freundschaften und über kleine Verbindungen zu einer Gitarre. Ab 15, 16 autodidaktisch rausgehört alles.
Mhm.
Und dann ging es über eine Band mit sehr viel illustren Namen, die damals drin waren. Wolf Burkhardt, Ludwig Nuss, Klaus Graf, etc.
Wo war das? Wo bist du groß geworden?
Bad Friedrichshain.
Ja, okay.
Dann nördlich von Heilbronn.
Mhm.
Und da waren wir so alle angefixt ab 18, 19, 20. Dass dann kam Graz als Jazzstudium-Möglichkeit damals ganz neu auf. Das war Anfang der 80er. Und dann war das halt irgendwie plötzlich ein Tor, was vorher unglaublich war. Jeder hat einen Beruf gelernt vorher und dann ging das quasi in diese Richtung.
Kannst du dich erinnern, wann das für dich das erste Mal war, dass du gedacht hast, das könnte ein Beruf werden für dich?
Also ich war 16 und als ich Status Quo im Kopfhörer gehört habe und die haben so dramatische Mixes gehabt, links, rechts mit diesen zweistimmigen Gitarrenriffs, dann habe ich gesagt, das muss sein.
Ja.
Es muss irgendwie gehen, dass das. Und dann kam aber jemand dazwischen, das war der Werner Lämmerhirt.
Mhm.
Der hat dann dazwischen gegrätscht und dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Also das will ich jetzt auch können.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich dann.
Aber du hast Klarinette gespielt zu dem Zeitpunkt?
Ja, ja.
Hast aber gedacht, wow, Gitarre wäre eigentlich das Ding.
Ja, Gitarre wollte ich eigentlich immer schon lernen, habe mir von meiner Tante eine schenken lassen und
die eigentlich hat, wie bei mir.
Mhm. Und die hat dann es waren Nylonsaiten und da mussten dann Stahlsaiten drauf und dann hast du sofort Stimmen gelernt.
Ja, genau.
Ja, in diesem Zustand, weil ab dem dritten Bund war es nicht mehr möglich.
Vorbei.
War es vorbei, ja. Und dann habe ich halt angefangen, tatsächlich irgendwie so gedacht, das geht so nicht oder so nicht und hab dann versucht irgendwie, hab dann die Langsamkeit für mich entdeckt, relativ früh, dass ich gedacht habe,
langsam okay, üben oder langsam spielen?
Ja, langsam üben.
Ja.
Dass ich einfach gedacht habe, wenn ich das können möchte, dann muss ich es mir... Und dann habe ich entdeckt, es gibt für mich immer eine Geschwindigkeit, wo alles zu bewältigen ist.
Mhm.
Und das fand ich hochinteressant und fand sehr schön. Und dann gab es noch eine Schlüsselstelle, das war der 1. Dezember 1978. Da bin ich nach Heilbronn gefahren, zum Musikbad, wollte... Und habe gespart, ja, jeden Monat irgendwie 50 Mark oder 100. Und damit ich mir eine Martin kaufen kann.
Mhm.
Und da hatten die nicht. Da hat er mich zum Haupthaus nach Stuttgart geschickt. Und der Geschäftsführer von der Gitarrenabteilung, der hatte dann, der saß dann da und hat Blackbird gespielt.
Mhm.
Von den Beatles.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, wie geht denn das? War da so ein Jugoslawer, der Typ?
Mhm.
Und sagt, musst du nur die Gitarre Seite auf A, musst auf G stimmen. Und dann funktioniert.
Okay.
Und dann habe ich das gemacht. Und dann war die Platte zerkratzt danach. Und ich kann es immer nur noch so. Ich kann es aber so spielen.
Witzig.
Und das waren so Schlüsselereignisse. Und dann kam halt diese Big Band, wo dann alles irgendwie zusammen kommuniziert hat, wie es im Profitum aussehen könnte. Und kennt man ja, diese spannende Zeit. Und dann war Köln auf als erste Hochschule.
Da warst du aber nicht, oder?
Da war ich nicht, weil es tatsächlich keine Zulassungsprüfung gab in der Zeit. Hat mich schwer gebeutelt und bin dann nach Holland. Und ich komme übrigens gerade von Holland vom Urlaub zurück, jetzt mit dem Fahrrad. Und muss sagen, das hat mich auch sehr geprägt, positiv.
Wo in Holland?
In Maastricht, ja, weil es sehr nah war bei Köln. Gut, jetzt bin ich durch Holland zum ersten Mal eigentlich geradelt, da ist ja alles nah.
Genau.
Und ja, habe dann kennengelernt, einen Kompagnon, den Leon Mennen, mit dem ich dann die allererste CD produziert habe.
Ist das, weil du hattest, also es ist ja, man muss ja dazu sagen, wir haben ja, unser Schnittpunkt ist ja FMW, Frankfurt, das kommt ja eigentlich ein bisschen später irgendwann dann, ne?
Ja.
Aber 2002, ich habe nochmal nachgucken müssen, habe ich da angefangen zu studieren. Du warst mein Dozent bis 2006 dann. Und das ist ja unser erster Schnittpunkt gewesen. Und du hast ja damals schon, also du hast in Maastricht studiert. Wann bist du dann da raus aus Maastricht?
90.
90, okay.
Und 1990 dann? Und dann war ich quasi, dann hatte ich eben unterrichtet, habe natürlich dann auch diese Weltkarriere auf dem Hut stehen gehabt. Und dann war es bei mir halt Costa Cordalis oder der Stefan Zobelein, mit dem ich dann in der Band gespielt habe. Und da kommt übrigens auch die Verbindung her mit dem Uwe Schölch, weil den Uwe Schölch hatte ich damals als Schüler, als Gitarrenmann für den Stefan. Wie sagt man, organisiert.
Ja. Und der Stefan Sobeler, Gitarrist von Grönemeyer, für die Leute, die den Namen jetzt nicht zuordnen konnten gerade.
Und da gibt es auch eine sensationelle Story. Das Erste, was der Uwe gemacht hat, war die 12-seitige Gitarre vom Stefan in Quarten zu stimmen.
Oha.
Beim Gig.
Okay.
Also das sind so schöne...
Also das klingt lustig auf
jeden Fall. Das klingt total lustig. Ja, und dann, ich bin 1990, war ich dann halt hier in der Region, habe in Eberbach unterrichtet und in Heidelberg gewohnt. Bin dann 95 an die FMW gekommen.
95, okay. Ja. Ich bin 2002 da rein als Student und... genau, und da witzigerweise ist auch ein bisschen die Verbindung Stefan Zobeler, weil ich weiß noch, ich habe dir damals erzählt, ich find den super und bin sehr inspiriert von seiner Spielweise. Und dann haben wir ein bisschen über ihn geredet und so. Ne? Und ich habe ihn auch mal kennenlernen dürfen, jetzt über zumindest per E-Mail. Aber es war damals so die Phase, ich will so Richtung Mannheim. Ne? Und da war das dann so, dass wir dann uns dann an der FMW kennengelernt haben, genau. Und dann bist du aber dann, du bist bei der FMW dann raus irgendwann wieder?
2018 erst.
2018 erst, ja. Und ich bin als Dozent dann irgendwie, Michael hat mich irgendwann mal angerufen, also der damalige Chef von der FMW, Michael Demmeler, hat mich dann angerufen, ob ich dann Dozent sein will. Und dann habe ich witzigerweise in demselben Raum gesessen, wo ich bei dir studiert habe und habe dann 2 Jahre lang, glaube ich, da ein bisschen den Montag gehabt immer so. Ne?
Ja, da war witzig. Ich dann nicht mehr da. Da war ich montags nicht mehr da. Da waren wir aber zusammen.
Ja.
Im Prinzip im Kollegium.
Wir haben uns nur nie gesehen, weil es sich nie überschnitten hat.
Genau. Aber das war quasi, also FMW Frankfurter Musikwerkstatt, für die Leute, die es nicht kennen. Du hast gerade Eberbach gesagt, da warst du an der Musikschule.
Genau.
Aber auch schon in so einer leitenden Funktion irgendwann? Oder
Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich immer in einer engagierten Position. Okay. Wenn ich was sehe, wo es hängt, dann habe ich den Drang, da was zu ändern.
Ja.
Und das war, an der Musikschule habe ich sofort gemerkt, dass dieses Zusammenspiel oft fehlt. Und später habe ich gemerkt, dass in der Basisausbildung Sachen fehlen, die immer noch fehlen. Und habe das dann formuliert.
Also jetzt
in der Schule.
Über Eberbach. Speziell.
Ja, ja, also speziell halt, um so ein Problem zu lösen. Sprich, ich habe natürlich auch Bücher und habe natürlich durch die holländische Ausbildung, durch das Studium sehr viel Struktur gelernt. Das muss ich sagen. Das habe ich gehasst während des Studiums. Aber das holländische System ist sehr verschult, negativ wie positiv. Und das hat halt dazu geführt, dass du sagst, okay, du kannst was strukturieren und wenn du unten anfängst und oben fertig bist, dann hast du einen gewissen Stand von Know-how. Und das ist eigentlich sehr gut. Das geht so im künstlerischen Rahmen hier in der Umgebung ein bisschen verloren. Also in Deutschland musst du Glück haben, dass du die richtigen Leute triffst. Wenn du dann auf dem Land bist und es gibt keine Strukturen, keine richtigen Leute, dann machst du halt irgendwann was anderes.
Du hast ja Eberbach, also das ist auch ein Schnittpunkt. Ich bin irgendwann nach Mannheim gezogen und habe nach ein bisschen eine Möglichkeit gesucht zu unterrichten. Dann hast du gesagt, in Eberbach wäre was frei. Und dann habe ich dann da einige Jahre lang unterrichtet. Ne? Und du hast ja eigentlich Eberbach so ein bisschen, wie soll ich sagen, also auch mit vorangetrieben. Ne? Du warst ja auch in so einer Position, wo du sehr viel bewegen konntest oder auch bewegt hast dann. Und ich bin ja gerade so reingerutscht, als du da schon super viel gemacht hast und ich habe dann auch so eine Evolution mitbekommen, ne, dass die Musikschule auch so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht so sagen, aber ich hatte so das Gefühl, die blüht so ein bisschen auf. Auch in der Zeit, wo ich dann da war, ist dann wirklich auch viel passiert scheinbar. Du hast dann ab und zu mal auch so Konzerte veranstaltet, wo die Schüler dann auch mal ein bisschen involviert waren. Hattest mich auch mal eingeladen bei sowas. Und das fand ich immer ganz, ganz praktisch, um das jetzt zusammenzufassen. Also an der FMW und auch in Eberbach habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass du nicht nur Dozent bist und Gitarre lernst, sondern immer auch integriert bist in so eine soziale Geschichte. Also das heißt, da waren sehr viele Ensemble-Geschichten. Also man war sehr eingebettet in dieses Kommunikative. Wie machen wir eigentlich Musik? Wie ist das, wenn man mit Leuten im Proberaum steht? Wie ist das, wenn ich jetzt einen Gitarrenpart spielen muss und der andere vielleicht einen anderen Part spielen muss? Also so dieses Interaktive, das fand ich immer super spannend, also an dem ganzen Konzept. War dir das wichtig immer irgendwie, auch so dieses ganzheitliche System?
Im Nachhinein bestimmt. Mhm. Also wenn man es im Rückblick sieht, klar.
Ja.
Wenn du drin bist oder jetzt immer noch, dann eigentlich nicht. Aber was mir immer wichtig war, was ich immer sofort gespürt habe, ist die Beziehung zu den Leuten. Die Attitude
Also untereinander. Zu erfahren.
Ja, aber auch zum Schüler, zur Schülerin irgendwie.
Ja.
Und da war es mir auch immer egal, ob ich jetzt einen 6-Jährigen vor mir sitzen habe oder einen 26-Jährigen. Irgendwie siehst du das, gibt es da eine Beziehung, die gibt es immer. Mhm. Und es gibt eine Begeisterung oder es gibt eine Neugier von Menschen. Und irgendwie habe ich gelernt, oder das ist meine Erfahrung, dass das bringen die Leute mit. Also diesen Hunger, diesen Neugier, diese Motivation. Mhm. Und manchmal ist einfach die Aufgabe von Lehrern, einfach nur diese Schalterchen zu finden.
Ja, genau. Das fand ich immer spannend. Also jetzt halt aus Sicht des Schülers, mit dem Unterricht bei dir, fand ich immer interessant. Es war natürlich der Fachinhalt, war natürlich da, ne, wie man was spielt und so weiter. Das war natürlich interessant. Aber bei dir hatte ich immer den Eindruck gehabt, du hast den Schüler, der vor dir sitzt, gesehen. Also ich habe mich immer so relativ gesehen gefühlt. Nicht nur mit dem, was ich so spielen, lernen will, sondern auch, was ich als Person so an Fähigkeiten mitbringe oder an Stärken. Und das fand ich immer interessant. Und ich habe das erste Mal auch an der FMW so das Phänomen kennengelernt, wie was Pädagogik eigentlich so ist. Das war ja für mich ein abstrakter Begriff bis dahin. Und dann habe ich so gemacht, das ist also gute Pädagogik. Also ich habe das dann auch durch Michael Demmel natürlich so ein bisschen kennengelernt und habe dann auch verstanden, das ist jetzt nicht nur dieser Fachinhalt, Gitarre spielen, sondern ein guter Lehrer ist halt auch jemand, der seinen Schüler sieht, ne, im Gesamtspektrum. So. Das fand ich immer spannend an dir jetzt oder auch an der FMW an sich.
Ja, an dir ist ja auch viel spannend gewesen oder ist immer noch spannend. Ist ja klar, da ist es auch leicht, dann manches zu sehen. Und wenn für mich war die stilistische Frage, 50 Jazz-Standards auswendig lernen, wie machst du das? Jetzt kommt einer und spielt was anderes oder spielt es anders. Und ich weiß noch, du hast gespielt Georgia
Mhm. Als Solostück.
Als Solostück. Mhm. Das weiß ich noch auf den heutigen Tag. Und ich weiß noch, dass es zum Schluss dieses Ending mit der hochgedrehten Seite. Das erinnert.
Ja, ja,
und das fand ich immer cool, wenn jemand eine Fähigkeit hat, irgendwas zu erzählen mit seiner Stimme, dass man das fördert. Mhm. Weil das ist im Prinzip in dem Bereich, den wir machen, im Gegensatz zur Klassik, die einzige oder die geniale Lösung.
Ja.
Wenn du jemand sagst, du hast eine Stimme, hast du das schon mal wahrgenommen.
Mhm.
Und das ist eigentlich die Aufgabe.
Ja.
Und
der kreative Umgang mit dem Material, nicht das bloße Abspielen.
Ja, aber auch dieser persönliche Umgang mit sich selbst.
Mhm.
Dass du sagst zu jemandem, also ich bin lediglich dein Spiegel und du darfst dich anschauen. Und wir reden von den Nasen, ja, und alle sehen deine Nasen. Der Einzige, der sie nicht sieht, bist du selbst, und zwar dein ganzes Leben lang. Und alles wird sofort bemerkt von anderen, aber von dir nicht. Und jetzt ist die Aufgabe, finde ich, von einem Mentor oder von einem Lehrer oder von einem Partner, das einfach zu zeigen, zu spiegeln.
Ja. Da gab es, ich kann mich erinnern, während Covid hat mal so eine Jazz-Vereinigung aus London, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, haben mal so einen kurzen Clip gepostet, so werbemäßig, und zwar vor dem Hintergrund, dass sie gesagt haben, es gibt durch das Internet, durch die Möglichkeit, sich so jeden Tag zu vergleichen, ne? Also gerade unter Gitarristen ist es ja der Wahnsinn. Und ja, danke. Und auch unter Saxophonisten und Drummern, du machst YouTube an und wow, geil, geil, geil. Und was aber bei vielen Leuten passiert ist, ich bin schlecht. Ich werde das nie so spielen können. Hm. Ich habe Angst, entweder auf die Bühne zu gehen, eine eigene Platte zu machen, irgendein Snippet zu posten, weil ja sofort jemand denken würde, du spielst ja schlechter als der, langsamer als die und so weiter und so fort. Und wir haben in diesem Video quasi so eine Art Encouragement gemacht und haben gesagt, jeder von euch, egal ob er singt, ein Instrument spielt, Soloinstrument, Rhythmusinstrument, hat eine eigene Stimme. Und gerade im Jazz, weil das eben ihr Idiom ist, ist es so wahnsinnig wichtig, dass ihr diese eigene Stimme formt und auch zeigt. Ihr dürft keine Angst haben, sie nicht zu zeigen oder sie zu zeigen, weil es wird immer Leute geben, die sagen, genau diese Stimme gefällt mir. Egal, ob die jetzt nicht so schnell ist oder nicht so hoch oder wie auch immer, sondern sie wird immer eigen sein. Und wie du sagst, man muss sie eigentlich finden und rausschälen. Und das haben wir eben in der Popularmusik, die Möglichkeit, eben genau das zu tun. Manchmal ja sogar mit augenscheinlich schlechter Technik oder wo man sagt, das ist jetzt kein krasser Sänger oder kein krasser Gitarrist. Aber wenn die eigene Stimme so da ist, kann das ja schon ausreichen, um darauf eine Karriere aufzubauen oder eine eigene Aussage irgendwie zu formen. Aber das ist natürlich so ein Thema, wann entdeckt man das? Entdeckt man das schon, also als Spieler selbst, ne? Entdeckt man das als Teenie in der Musikschule vielleicht im Idealfall schon mit dem geeigneten Pädagogen? Oder entdeckt man das erst im Studium, wenn man überhaupt studiert, oder auch erst danach? Das war für mich zum Beispiel auch so ein für mich persönlich ein Thema. Ich habe ja ein bisschen Rockgitarre und so, und da hatte man und dann habe ich Saxophon, Jazz und aber auch immer open-minded mit Pop und wie auch immer. Und habe dann Aufnahmeprüfungen gemacht, Holland, Essen und Mannheim, und habe mich dann für Mannheim entschieden. Und Mannheim war für eine Ausbildung so sehr, du musst den Latin-Schein machen, du musst den Fusion-Schein machen, du musst den Bebop-Schein machen. Also man musste erstmal so seinen eigenen Charakter eigentlich an der Tür abgeben, um bestimmte Dinge zu erledigen, die mir sehr viel gebracht haben. Wohingegen zum Beispiel zeitgleich Leute, die mit mir angefangen hatten in Essen an der Folkwang, die waren da schon barfuß unterwegs und haben schon ihre eigene Musik geschrieben. So. Das waren aber dann weniger Leute, die nachher so eierlegende Wollmilchsau-mäßig, wir hatten den Uli Röser letzte Woche zum Gespräch und haben über das Thema eierlegende Wollmilchsau gesprochen. Bisschen Jazz, bisschen Pop, bisschen Funk, bisschen Studio, bisschen Arrangement. Oder halt bist du der Solokämpfer, der mit seiner eigenen Stimme nichts anderes macht. Für mich hat das erst viel später angefangen. Nach dem Studium war erst so dieses Revue passieren lassen. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wie klinge ich und was tue ich? Das hat in der Musikschule, obwohl ich tolle Lehrer hatte, da ging es gar nicht um dieses Thema. Und im Studium, zumindest in meinem Studium, auch fast gar nicht. Es ging sogar so weit, dass ich noch im letzten Semester noch irgendwelche Dinge tun sollte, Giant Steps auf Tempo 230, 280, wo ich dann gesagt habe, stopp mal jetzt, das haben wir jetzt schon 4 Jahre gemacht. Es geht jetzt darum, mein Diplomkonzert vorzubereiten, wo ich das sicherlich nicht tun werde, weil ich einen ganz anderen Fokus gelegt habe. Und ich mich dann sehr davon gelöst habe, weil das pädagogisch, wie ich finde, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr passend war. Aber das waren ja nur die letzten Meter so ungefähr. Aber das finde ich total interessant, weil, dass ihr das jetzt gerade so sagt. Mhm. Siehst du diese Aufgabe in der Musikschule auch schon? Oder?
Absolut. Und ich sehe auch, dass diese Fragestellung, die du jetzt reinbringst, nämlich wann darf ich oder soll ich das entdecken oder kann ich das entdecken, ich sehe die permanent. Das ist nie abgeschlossen. Und ich finde, manchmal braucht es Widerstände. Ich habe gekotzt in meinem Studio in Holland. Genau wegen den Fächern, die ich nicht wollte. Ich habe euren Podcast gehört, wo ihr gesagt habt, ich habe es bedauert, zu spät Klavier gelernt zu haben. Also nicht nur den, habe ich gehört. Aber
unser Fan.
Also ich finde, dass das eben dann dieser Kampf in einem begleitenden Entwicklungsprozess von Mentor also von Gebenden und Nehmenden, glaube ich, sollte der Gebende begleiten. Und zwar so, dass er sagt, das ist eine Phase, da musst du durch, du kommst durch. Und danach siehst du die Dinge anders. Das heißt, wenn du lesen kannst, zum Beispiel eine ganz normale Schrift, dann hast du später bei der Autobahnfahrt weniger Schwierigkeiten, die richtige Ausfahrt zu finden. Mhm. Weil du denkst gar nicht mehr über das Lesen nach. Du denkst dann über was anderes nach. Und diese Sachen, die finde ich sehr hilfreich. Deshalb finde ich so eine Forderung und an Know-how oder an Levels ganz wichtig für eine Schule. Mhm. Finde aber auch gleichzeitig sehr wichtig, dass man Persönlichkeiten hat, die Schüler oder Studenten so begleiten, dass man sagt, wir wissen, du gehst jetzt an deine Grenze, das geht sowohl seelisch als auch, also auch intellektuell an deine Grenze, an deine Leistungsgrenze, und das willst du ja auch, und wir wollen das auch. Wir wollen sehen, wo deine Grenzen sind, weil damit du spürst, wo du bist, und dann tarieren wir wieder neu aus, und das kommt im Studium im Idealfall immer in Phasen. Mhm. Ja, es wird was reingeschoben, dann wird was verarbeitet, es wird was Neues reingeschoben, es wird was verarbeitet. Das finde ich sehr wichtig, und ich finde es auch im Prinzip einen permanenten Prozess, wenn man das dann auch lernt, dann selbstständig zu tun. Nachdem man quasi sagt, ich mache mich jetzt auf meinen eigenen Weg, ich sehe den jetzt deutlich oder ich sehe ihn deutlicher, dann kann ich das selbst machen. Und das ist eigentlich das Ziel, im Prinzip jemanden zu autonomisieren, sodass er quasi alleine gehen kann, alleine sich formuliert, alleine die Ängste, die werden auch nicht weggehen, glaube ich. Ja, und es gibt irgendwie nicht mal, also in dem Bereich, wenn du es gut machst, in der Kunst, gibt es nicht, für mich in dem Fall nicht, das Angekommensein, sondern es gibt immer dieses Streben nach neuem. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja. Ich bin nie fertig.
Sagen wir so. Ja, aber das ist immer ein Prozess, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch das, weil du das gerade sagst, ne, dieses Blattspielen zum Beispiel bei uns Gitarristen. Für mich war das immer mein Endgegner, mein Kryptonit. Ich habe immer, da war ich immer an meiner Grenze. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mich teilweise immer überfordert eigentlich. Es gab dann immer von dir auch gute Tipps, ne? Also wir hatten da öfter mal drüber geredet, wo ich dann auch meinte so, ja, ich werde irgendwie nicht besser. Und dann gab es das Thema von wegen, ja, du brauchst halt natürlich auch eine Plattform, wo du das ausüben musst in der Realität. Es bringt natürlich nicht so viel, wenn du nur in deinem Zimmerchen zu Hause sitzt und Blattspiel übst, sondern du musst auch irgendwo in Real Life bisschen damit konfrontiert werden. Dann habe ich in der Big Band angefangen. Gibt's, also wenn du jetzt zum Beispiel Leute vor dir sitzen hast, die so genau so strugglen mit dieser Blattspiel Angst, ne? Ich hatte ja wirklich eine Angst davor. Was würdest du denen mitgeben an Tipps oder was würdest du denen sagen, wie sie ihre Angst abbauen können? Oder gibt es da Tipps?
Also es gibt ja für die meisten Instrumente Orchester. Ja? Mhm. Für Gitarren wird es schwierig. Und meine Lösung war eben dann Orchester.
Big Band oder was?
Ja, wir haben ja dann, das war die Endphase, ich erinnere mich, Markus, da warst du nicht mehr dabei, da hatte ich dann in der FMW und auch in Eberbach eine wirklich eine tolle Band, wo wir dann tatsächlich Pop-Sachen im Satz gespielt haben. Ich habe das arrangiert, war eine tolle Sache für mich.
Also Gitarrenarrangements.
Gitarren, also Big Band-Arrangements von Basie genommen für 5 Gitarristen. Und dann haben wir Hey Burner gespielt, was im Prinzip Mittelklasse ist für einen Saxophonist, ist aber schon anspruchsvoll für Gitarristen.
Ja.
Und ich finde also, dass du als Mentor oder als Institution immer von der Anforderung her gesehen eine Umgebung schaffen musst, die dem natürlicherweise entspricht. Mhm. Der Fisch muss ins Wasser. Mhm. Wenn ich also dem Fisch sage, du musst jetzt lesen, ich habe aber keinen Leseteich, dann wird er sterben in dem Bereich.
Ja. Also, ja, genau. Jetzt bist du ja, wir reden jetzt die ganze Zeit immer nur über das Pädagogische, du bist ja aber nach wie vor immer als Gitarrist, als Banjo-Player haben wir auch mal zusammen agiert. Wir haben mal ein Musical zusammen gespielt, glaube ich, irgendwas, oder?
Ja, im Nationaltheater.
Ja, richtig, in Mannheim, genau, stimmt. Das heißt, du bist ja, du siehst immer beide Seiten. Du bist natürlich genau wie wir alle über das Spielen, das war das, was man machen wollte. Und dann bist du irgendwann sehr früh, wie wir mitbekommen haben, schon in die pädagogische Seite. Jetzt bist du in Speyer Musikschulleiter. Aber spielst ja nach wie vor selber stilistisch, wie ich das so wahrnehme, durchaus vielseitig. So habe ich dich auch immer so wahrgenommen als total scheuklappenfern und auch immer so sehr offen allen Playern gegenüber, mit denen man so irgendwie unterwegs ist. Das heißt, du siehst beide Seiten und du hast natürlich jetzt Leute, die du an die Schule holst als Dozenten. Wie gehst du denn damit um? Immer diese Frage, jetzt vielleicht auch im Thema Herrenberg, Urteil, Anstellung oder Nicht-Anstellung. Das ist ja für viele Leute ein Thema, die viel spielen, also Konzerte oder Tourneen oder wie auch immer, und gleichzeitig aber unterrichten. Das ist ja eine Sache, die manchmal so ein bisschen clasht aus Zeitgründen. Wie gibst du den Leuten Freiraum, dass sie trotzdem spielen können, weil das vielleicht ein Mehrwert ist für den Schüler danach? Oder sagst du, ich muss die Leute festhalten in einer Festanstellung mit möglichst wenig auf der Wiese? Gibt es da für dich ein Credo? Oder wie holst du die Leute ab? Was versuchst du ein Arbeitsumfeld zu schaffen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Ganz klar, wenn jemand künstlerisch tätig ist, dann profitieren wir extrem davon. Und ganz klar, wenn jemand künstlerisch unterwegs ist, dann unterstützen wir das. Es ist eine Milchmädchenrechnung. Wir haben den schulischen Jahresablauf. Das heißt, wir haben 14 Wochen Ferien. Wenn jemand jetzt 8 Wochen auf Tour ist, dann kann er locker irgendwie das in den Ferien Zeit ausgleichen, sodass das mal geregelt wäre. Wenn nicht, dann gibt es Ersatzleute. Es gibt auch die Form der Rückerstattung. Was wir in Speyer nicht machen, definitiv, ist das zu blockieren. Mhm. Also es ist für mich, sonst kriege ich die Leute auch nicht. Mhm. Wir kriegen sonst, das sind super Leute inzwischen, auch da in allen Bereichen. Und da bin ich stolz drauf. Und das ist genau das, warum, was ich ein bisschen als deutsches Phänomen auch sehe. In Holland haben sie das nicht. Das sind ganz viele Superspieler, Superdozenten.
Genau.
Und auch egal, ob Hochschule oder Musikschule.
Genau. Ja.
Oder ich erinnere mich, 1999 war ich auf der International Jazz Conference in New York. 97. Mhm. Mit einer FMW-Truppe. Und da hat der Michael Brecker nach einer Frau gesprochen, die im Früherziehungsbereich tätig ist. Und das Erste, was er gesagt hat, dass er diese Frau quasi dafür verantwortlich macht, dass seine Musik überhaupt playable ist, dass die überhaupt spielbar oder hörbar gemacht wird, weil die Basisarbeit von da unten kommt. Das fand ich damals in Deutschland, so eine Aussage von Zome,
super, ja,
nicht vorstellbar. Mhm. Und das ist so ein bisschen noch so ein Phänomen. Also der Streit zwischen Unterrichten und Spielen, der besteht für mich nicht. Weil jeder, der unterrichtet und wird gefragt, kannst du mir mal was zeigen, macht es und macht es auch mit Freude. Ich kenne keinen. Das. Und dann kommt natürlich, dann kann ich davon teilen, ein Standbein machen und so. Und da müssen wir einfach flexibel bleiben und es einfach dann sagen, ja, wir gucken uns die Situation des Künstlers an. Ein Satz noch. Und es ist auch nicht so, ich habe nicht nur Künstler, ich habe natürlich auch Leute, die Angst haben vorm Spielen. Aber da gibt es dann einen Effekt im Kollegium, wir haben 60 Kollegen, den nenne ich Regenbogen. Und der ist auch ganz wichtig. Auch dass man andere Persönlichkeiten hat, ne? Wie ein Hochwart. Also beim Harry Potter ist es wichtig, dass die Lehrer sich auch uneins sind, eigentlich. Ja. Und dass man das Recht hat, als Schüler zu sehen, der hat ja eine andere Meinung und ist trotzdem Lehrer. Also auch die sind wichtig, aber ich finde, das hat tatsächlich eine Priorität, dass ich sage, es gibt keinen Streit zwischen Kunst und Pädagogik.
Super Aussage, finde ich super interessant. Hat denn das Thema, weil das jetzt auch in unserem Umfeld immer wieder aufkommt, Festanstellung oder Freelancer an der Musikschule, ist das eine besser für euch, also für die Institution zu handeln? Ist das ein größeres Problem, wenn man auf einer Angestellten-Ebene arbeitet oder auf einer freischaffenden Ebene?
Na, das Problem ist bei den, also ich sage es jetzt mal ganz unverblümt, das Problem ist, dass der Bug darin liegt, dass das Bruttogehalt oder die Bruttoüberweisung am Monatsende bei einem Honorarvertrag oftmals schlechter ist wie bei einem Angestelltenvertrag. Und das wirkt sich aufs Konto nicht unbedingt gleich aus, weil ja netto mehr vielleicht aufs Konto kommt, aber in der Jahressumme schon. Deshalb ist im Prinzip meine Aussage, wenn das Brutto stimmt, ist der Status egal.
Okay.
Und dann gibt es tatsächlich Sachen, die sind vorteilhafter übers Angestelltentum und vorteilhafter übers Wenn ich Honorarkräfte habe, dann darf ich natürlich nicht, also da habe ich sofort darauf geachtet, dass eben das stimmt, wenn ich für einen Unterricht Honorar zahle und für eine Zusatzveranstaltung wie eine Konferenz kein Honorar, dann funktioniert das nicht. Ich muss das für alles zahlen. Ich muss es auch für einen Tag der offenen Tür zahlen. Und dann merke ich mit der Zeit, dass Honorar doch nicht so preisgünstig ist. Ich habe da mal eine Rechnung gemacht, ab einer gewissen Stundenzahl rechnet sich eine Anstellung. Dann ist natürlich diese gesellschaftliche Stellung von Musikern, die keine Anstellung haben und 10.000 Euro brutto verdienen, immer noch schlechter wie jemand, der eine Anstellung hat und 3.000 Euro brutto verdient, im Sinne der Kreditaufnahme von einer Bank. Ist eigentlich idiotisch geregelt, weil wenn jemand angestellt ist, dann kriegt er halt einen Kredit und kann im Prinzip 20 Jahre ein Haus planen. Und wenn jemand nicht angestellt ist, dann ist das ungleich schwerer. Ja. Und das sind aber Sachen, die werden dann oft quasi in einen Topf geworfen.
Aber ihr seid nicht, das ist es von Stadt so gemein und gemein zu verschiedene unterschiedliche. Dass man jetzt anstellen muss. Seid ihr flexibel? Oder wie?
Wir haben jetzt die Leute, für die es relevant ist, angestellt.
Okay, verstehe. Okay.
Finde ich auch richtig. Auf der anderen Seite ist es auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, Axel, wie flexibel ist man mit dem Kunstbegriff an der Musikschule? Die gilt da genauso. Es gibt so eine große Masse von 70%, für die trifft das meiste zu. Und da gibt es aber immer noch ein Drittel, ein gutes Drittel, wo man sagen muss, muss man prüfen. Es gibt Kollegen, die davon profitieren, dass sie älter sind als 65, 70, die hervorragende Arbeit machen, die ihr ganzes Leben da in eine Stunde legen, was unbezahlbar ist eigentlich. Da kannst du einen Honorarvertrag weitermachen, weil da ist diese Rentenversicherungsfrage gelöst durchs Leben. Leute, die eine Anstellung im Orchester haben oder sowas, da ist es auch eigentlich gelöst. Ja, da brauche ich dann nicht irgendwie noch zusätzliche, jetzt einen Fagottist anstellen mit einer Zwölftelstelle. Das macht nur viel Arbeit. und löst Prozesse aus, die nicht sein müssen.
Ja. Ich kenne jetzt nur die Version, als Freischaffender irgendwo auf Honorarbasis zu arbeiten. Was ist genau der Unterschied? Also, du hast eine feste Stundenzahl als Angestellter. Du bist versichert durch den Arbeitgeber natürlich dann. Ne? Das ist so der grobe Unterschied.
Du bist ein kommunaler Angestellter. Mhm. Mit einer Honorarstufe 9b, die ist bundesweit gleich.
Okay.
Ist vergleichbar mit verantwortungsvollen Tätigkeiten. Und dann hast du natürlich so ein Spannungsfeld zwischen der Kommune und eben deinem Musikantentum,
ja,
das sehr schwer zu kommunizieren ist. Das machen sehr viel die Verbände, die da lange Zeit dran arbeiten, um da was übersetzen zu können im gewerkschaftlichen Sinne oder auch im Arbeitgeber-Sinne, dass das verstanden wird von Kommunen. Wichtig ist, glaube ich, dass wenn eine Institution des öffentlichen Rechts wie eine Kommune oder ein Kreis oder irgendwas anderes sagt, wir haben eine Musikschule, dann sind die natürlich verpflichtet, im Prinzip eine gewisse Sorgfalt für ihre Leute zu zeigen. Mhm. Beziehungsweise es ist auch erstaunlich, dass wenn du dann sagst, wir haben hier 60 Lehrkräfte, viele begleiten ja Schüler über Dekaden, also mindestens jahrelang. Mhm. Ja, also oftmals aber von 5-Jährigen bis 20, 25-Jährige sind lebensentscheidend, biografieverändernd. Mhm. Und dann als Honorarkraft quasi zum Schluss zu sagen, tschüss und du hast keinen Anspruch, das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Also da muss man eben von Fall zu Fall entscheiden. Ja, ja. Es ist was anderes, ob dann jemand ein halbes Jahr reinkommt und jemanden vertritt und dann da keinen Bock drauf hat.
Mhm. Aber ich finde es wirklich spannend, deine Aussagen jetzt zu dem Thema, weil ich weiß es sowohl in meinem persönlichen Umfeld als auch, ich bin ja bei ProMusik aktiv, jetzt gewesen, ich bin nicht mehr im Vorstand, aber da schwirren so viele Existenzängste, Fragezeichen bei den Profimusikern rum, die natürlich alle auch irgendwie unterrichten und sich mit diesem Thema so, da ist so ein Halbwissen manchmal da, Weisungsgebundenheit, da muss ich jetzt das und das machen, das passt doch nicht in meinen Lebensentwurf und so weiter und so fort. Insofern finde ich es total spannend, das von dir jetzt mal so zu hören, wie ihr das hier handhabt und ich sehe es auch so, dass in meinem Bekanntenkreis zunehmend Leute diesen Schritt dann machen und aber eigentlich gar kein Problem damit haben. So, es ist keine Fußfessel, die dann plötzlich, jetzt kann ich nur noch das eine machen und ich werde auf keiner Bühne mehr stehen, so ungefähr. Das,
ich meine, es gibt jetzt so Zauberwörter oder so Unwörter wie weisungsgebunden.
Ja, genau. Mhm.
Wenn ich jetzt in die Musikschule gehe und meinem Kollegen sage, sei du heute mal fröhlich.
Ja? Muss er das machen?
Dann muss er das machen. Ja. Ja? Das Recht habe ich jetzt. Was mache ich aber, wenn er es nicht macht?
Ja.
Ja. Ja? Ja. Genau. Es gibt gewisse Bereiche im Militär, da finde ich Weisungsgebundenheit essentiell. Ja. Aber da bin ich Gott sei Dank nicht. Das war auch eine Lebensentscheidung von mir.
Ja, aber das gibt es ja auch. Militärmusik zum Beispiel. Ne? Die Schnittmengen da irgendwie.
Genau.
Ich würde gerne noch ein weiteres Thema anschneiden. Und zwar, ich rede jetzt mal nur popularmusikalisch, weil das vielleicht am ehesten unsere gemeinsame Schnittmenge ist. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Pädagogik. Wir haben von klein auf 6-Jähriger bis 26-Jähriger gesprochen. Jetzt hat sich ja aber in den letzten Jahren, das ist ja normal, aber speziell in den letzten, würde ich mal sagen, 15 Jahren, der ganze Musikmarkt total verändert und damit vielleicht auch ein bisschen die Relevanz von Musik im Alltag und vielleicht dahingehend auch so ein bisschen die Faszination oder die Motivation von einem Schüler, egal in welchem Alter er oder sie ist, zu üben oder überhaupt ein Instrument zu erlernen. Spiegelt sich das in deiner Erfahrung jetzt irgendwie wieder in Schülerzahlen oder in der Art, wie die Motivation an den Tag gelegt wird? Oder sagst du, das ist eine rein pädagogische Aufgabe, wir kriegen die Leute so, sind die Zahlen rückläufig, sind die Zahlen steigend? Kannst du das irgendwie, siehst du da ein Abbild auch im pädagogischen Bereich von der Relevanz in der Gesellschaft?
Komischerweise nicht. Komischerweise sehen wir jetzt auch in den ganzen Verbänden einen steigenden Zulauf. Mhm. Also wir können es kaum bewältigen in Speyer. Ja. Ist tatsächlich so. Was ich aber tatsächlich sehe, ist, was du ansprichst, ist, dass die Berufsbilder sich geändert haben. Und da müssen die Musikschulen extrem nachziehen. Also da ist mehr Luft nach oben wie nach unten. Mhm. Das heißt, ich sag mal, die klassische Musikschulausbildung ist im Prinzip performanter Orchestermusiker oder Hobbyaktivist. Mhm. Ja? Was anderes ist dann nicht vorstellbar. Jetzt gibt es aber inzwischen, was weiß ich, DAW, also Arbeit am Computer, Sounddesign, was, also die ganzen Spektren, Sound-Engineer, und das wird zu wenig abgebildet. Mhm. Oder es wird quasi plakativ abgebildet. Jetzt hat die Musikschule 5 Macs gekauft. Mhm. Und schön, jetzt haben wir 5 Staubsänger, Staubfänger und, und die bringen nichts.
Ja. Aber hast du auch das Gefühl, dass, also jetzt, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt mit einem 16-Jährigen, mit einer Schülerin zu tun, die jetzt so in die Popmusik will, aber auch noch nicht so ganz weiß, wo sie hin will. Hast du das Gefühl, dass die sich heutzutage breiter aufstellen müssen? Und weil du auch DAW sagst, also dass die auch Musikproduktion lernen müssen, dass sie so ein Breitband-Ausbildungssystem eigentlich
es machen gibt, müssen? Tatsächlich ja. Es gibt, es ist auch, nehmen wir zum Beispiel dieses was für Musikschulen explizit steht, der Wettbewerb Jugend musiziert. Mhm. Ja? Mhm. Der verliert tatsächlich pro Jahr Prozentzahlen an Schülern im fast zweistelligen Bereich momentan. Also der sackt ein. Und gleichzeitig florieren YouTube-Videos. Mhm. Ja. Die Medienhochschule in Nürnberg, meine ich, da gibt es einen Professor, der hat es mal, fällt mir jetzt den Namen nicht ein, der hat es aber ganz eindrücklich dargestellt. Der hat genau dieses Phänomen gesagt. Es ist nachvollziehbar. Es ist nicht mehr dieses blanke Virtuosentum, sondern die Jungen von heute, die kapieren diesen Prozess der Darstellung oder des medialen Transports besser als die Musikschulen zum Beispiel. Und die wir sehen, die sind oft Multi-Instrumentalisten oder haben die Tendenz dazu. Mhm. Sie haben nicht mehr die Tendenz, jetzt irgendwie ein Solokonzert von Mozart auf der Querflöte zu machen, sondern sie ist, wenn, dann wird auch der Mozart gleichzeitig dazu abgebildet und am besten selbst. Ja. Ja, also diese allgemeine mediale Transportfähigkeit, die baut sich aus.
Ja.
Und die ist eben nicht abgebildet momentan an den Musikschulen. Mhm. Da sehe ich große Luft.
Ich finde das immer spannend, weil so ein junger Mensch, ich meine, bei mir war das ein bisschen anders vielleicht. Damals gab es ja noch diese Gitarren-Heroes, da hat man gesagt, ich will so sein wie Eric Clapton, ich will so sein wie B.B. King oder so. Und man hat sich dann auf die Gitarre konzentriert. Aber es gab nicht so diesen typischen Gitarrenstar, der dann auch vielleicht nebenher mal auf dem Keyboard spielt oder so Multi-Instrumentalist ist. Ne? Es gibt, ich war immer großer Fan von Jackson Browne und da war immer ein Musiker in der Band. Ich glaube, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es war einer in der Band, der an den Keys stand, dann hat er super Gitarre gespielt, er hat super Background gesungen und der Typ hat später dann bei Tom Petty gespielt, also er hat eigentlich super Jobs in Amerika gehabt. Ne? Und man hat, aber es war nie so der Musikerstar in der Band, so, ne? Also wo du sagst, das ist mein Hero, sondern er war immer so ein bisschen im Background, aber er hat halt immer irgendwie mit den wichtigsten Job gehabt. Und ich sehe das jetzt, als jetzt in der Zeit, wo ich Berufsmusiker bin, sehe ich es auch in verschiedenen Konstellationen immer wieder, dass Menschen viele Sachen abdecken, wie Axel zum Beispiel, ist auch ein gutes Beispiel. Und dann gibt es auch zum Beispiel Keyboarder, die in der Band zum Beispiel auch dann mal ein Rockgitarrenbrett auspacken können und so. Ne? Die sind sehr flexibel. Ist es so, also hast du schon das Gefühl, dass es so eine Tendenz ist, dass die Leute so ein bisschen breiter sich aufstellen, dass es nicht mehr diesen typischen Gitarrenhero gibt, dass es davon ein bisschen weggeht? Ne, weil jeder kann ja auch zu Hause mittlerweile ein komplettes Album aufnehmen. Ne? Die wissen alle so, okay, ich gehe jetzt an den Computer und weiß, ich habe hier meine Spuren und ich kann jetzt eine Band abnehmen. Hast du das Gefühl, dass es schon, dass es so ist?
Also ich habe eine individuelle Gefühlsstatistik, ja, und da habe ich das Gefühl schon, ja. Definitiv. Und, also es ist, wird allgemeiner.
Wird allgemeiner? Ja. Und würde man auch im Unterricht das aufmachen, das Thema, also dass man jetzt, also du als Dozent, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier einen sehr guten Gitarristen oder sehr guten, was weiß ich, sehr gute Schlagzeugerin, würdest du dann sagen, so, wir gucken mal, was da sonst noch so ist und vielleicht gibt es Möglichkeiten, innerhalb dieser Schule vielleicht auch mal woanders hinzuschnuppern oder mal andere Wege zu öffnen? Gibt es da so Prozesse?
Die gibt's. Mhm. Definitiv. Also die Prozesse sind wir gerade am eruieren. Also wer kann zum Beispiel wo rein? Wir machen jetzt zum Beispiel in der Schule, sind wir jetzt durch, dass jeder Fachbereich einmal im Jahr einen Workshop macht, wo alles aufgebrochen wird.
Ah, okay.
Und wir werden es jetzt als Schule machen, einmal pro Jahr, sodass im Prinzip der Geiger zu den Heavy-Metal-Gitarristen kann und der Gitarrist nach Dirigat spielen, zum Beispiel. Okay. Sowas.
Eine Selbstfindungsgeschichte.
Ja, ja. Ja, auch, dass man mal sieht, was machen die anderen. Und ich finde es auch für Dozenten übrigens. Ja. Ganz interessant, weil es gibt nichts Festeres wie die abgeschlossene Unterrichtstür. Ja. Die nicht abgeschlossene Unterrichtstür.
Aber es ist interessant, weil es melden sich bei mir. Ich habe in Speyer dann aufgehört zu unterrichten, aber aus wirklich für mich damals aus Zeitgründen, weil ich andere Prioritäten gesetzt habe, mit dem Booking damals und jetzt aktuell spiele ich nur. Aber es melden sich trotzdem immer wieder Leute bei mir, die Privatunterricht haben wollen. Und das mache ich, sofern das für die Leute attraktiv ist. Ich kann jetzt nicht jede Woche kontinuierlich, aber einmal im Monat oder wie auch immer. Und es melden sich wahnsinnig viele Leute, die entweder Saxophon-Solo im Pop spielen wollen, weil sie sagen, dass ich finde nichts, wo ich das lernen kann. Mhm. Ich kann Jazz lernen, aber das kann ich nicht lernen. Meine Dozenten machen das nicht so. Und die zweite Frage ist immer direkt, ich würde auch gerne das mit der Klarinette und mit der Flöte und mit den Effekten auch noch können. so. Und das sind also wirklich, einer ist gekommen, ich will, wir müssen gar keine Tonleitern üben. Ich will wissen, wie geht das, dass du mit, wie hast du mit Klarinette angefangen? Und wie kriege ich das? Ich möchte so, dieses, das merke ich. Also, glaube ich, in den letzten 6, 7 Jahren waren das so 10, 12 Leute, die sich deswegen bei mir gemeldet haben, weil sie das gesehen haben und weil sie das sonst nirgendwo abgebildet sehen. So irgendwie. Finde ich interessant. Also, eine interessante Tendenz. Mhm.
Auch da finde ich es wichtig. Wir haben jetzt ein kleines Studio eingerichtet hier in der Musikschule, wo wir dann quasi das auch so gemacht haben, dass jeder mit seinem Gerät dran kann. Mhm. Geht ja jetzt. Wir haben ein Audio-Interface und da kann theoretisch jeder selber machen, aber die Kids können auch mal vor Mikrofonen oder vor in einer Aufnahmesituation sich selbst hören und auch mit der Aufgabe dann. Kannst du eigentlich auch allein machen. Ja. Was für ein Handy hast du, geht ja inzwischen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Und das wird sich sicher abbilden im Inhalt. Ja. Was ich aber auch eben abbilden muss, ich glaube eben, das geht da auch wiederum nur über die, oder sehr stark wird es sein, wenn wir es schaffen, das im normalen Musizierkontext zu machen.
Genau.
Also wenn wir es nicht theoretisieren, sondern wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Art Bandkontext. Mhm. Jetzt nehmen wir uns mal ernst, wie Profis. Wir üben, wir proben. Wer nicht geübt hat, dann wird die Probe schon schwierig. Das lernen wir.
Ja.
Wenn die Proben gut sind, dann können wir Auftritte machen. Wir können aufnehmen. Der Prozess des Aufnehmens ist neu für Musikschulen. Den will ich unbedingt integriert haben hier im System. Mhm. Und der muss auch kommen. Aber es geht eigentlich nicht, indem ich einen Rechner kaufe und sage, das ist jetzt da. Mhm. Da ist der Abstand zu groß. Und es muss im Prinzip sein. Naja. Und da, auch da ist es wieder in der Konstellation. Manchmal funktioniert ein Ensemble bis dahin und funktioniert in eine andere Richtung. Und manches Ensemble funktioniert eben genau. Das wird dann ein Recording-Ensemble. Das kannst du manchmal nicht beeinflussen.
Ja.
Und von dem her ist aber wichtig, dass der Teich geschaffen wird, wo die Fische drin schwimmen. Und dann muss man auch bereit sein, finde ich, das finde ich ganz wichtig, Zufälligkeiten zuzulassen und Konstellationen, die entstehen, und da auch loszulassen. Das finde ich eine ganz wichtige Sache beim Unterrichten, dass man nicht in die Gefahr läuft, quasi zu sagen, ja, mach mal das und mach mal das und das. Das solltest du noch machen, das. Nee, es reicht das Wasser und der Fisch muss rein.
Genau.
Und dann entwickelt sich das.
Das ist das Geile. Und dann liegt es natürlich auch an den Dozenten, das zu erkennen.
Genau. Ne?
Was du ja auch, was dein Job auch ist, das zu erkennen, wo die Stärken sind und wo man jemanden, in welches Wasser jemanden man reinschicken kann oder so, ne? Das finde ich immer, das finde ich super spannend. Es gab damals in der FMW auch irgendwann mal Recording-Tage und so, ne? Und ich finde, ich hatte damals auch schon aufgenommen, aber es hat trotzdem einen anderen Stellenwert, wenn du mit Menschen in einem Raum versuchst, an einem Song zu arbeiten, den aufzunehmen. Die interaktive Lernen, das Potenzial ist einfach viel größer, ne? Und das ist, fand ich immer super spannend.
Es ist, man lernt, dass es anders ist. Mhm. Wenn du live mit der Band aufnimmst, ist es was anderes. Es ist auch spannend, das allein zu machen. Ja. Finde ich auch toll, was zu produzieren und im Kopf. Absolut. Das ist für mich, also früher gab es Spielen und Schreiben. Mhm. Und ich finde es faszinierend, dass sich dieser Schreibbegriff mehr in die Praxis verlegt und dieser Spielbegriff aber auch zum Schreiben hin bewegt, dass sich das nicht mehr so getrennt ist. Ja, das das finde ich das Tolle an unserer Zeit, dass wir uns gewöhnen müssen, dass es nicht mehr so ist und nicht mehr so, dass es auch Zwischendinge gibt.
Genau.
Ja. Spannend, ja.
Und so, noch eine Frage. Ich empfinde es so ein bisschen so, wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt auf dem Sprung, ich wäre jetzt 17, 18, hätte eine tolle Musikschulausbildung genossen und fühle mich so geil. Ja, ich will jetzt irgendwie professionell vielleicht das machen. Zu meiner Zeit habe ich mir die Frage zwar auch gestellt, aber da sah das irgendwie so aus wie, hey, es gibt hier einen Session-Opener, da kann ich mit meiner ersten Jazzband schon spielen. Wir haben uns damals, ich weiß noch, im ersten Jahr vom Studium haben so eine Band gehabt, so ein Fusion-Funk-Kombo, Instrumentalmusik, hochvirtuos mit schiefen Takten und alles. Und wir haben innerhalb von wenigen Monaten uns so eine anderthalbwöchige Tour zusammengebuckt und konnten in Läden spielen. Da war mal ein Session-Opener dabei, der schlecht bezahlt war. Aber sonst waren da Konzerte in Jazzclubs dabei und so weiter. Und wir hatten den Sprinter bezahlt. Wir hatten eine CD sogar gemacht, konnten die verkaufen, sind dann nicht reich nach Hause gekommen, aber reich an Erfahrungen. Und es war immerhin möglich, das zu tun. Und noch so aus, wirklich ganz wichtig, so diese ersten Erfahrungen mit einer total unbekannten Combo, die Möglichkeit zu haben, das zu tun. Mein jetziger Eindruck ist, dieses Ding ist eigentlich fast weggefallen, diese Möglichkeit, das zu tun, weil einfach A, es teurer geworden ist, das zu tun. Also die Kosten sind höher, sowohl für die Veranstalter als auch, wenn du so eine Karre mieten musst oder eine CD produzieren willst, alles teurer geworden. Und ich habe so ein bisschen auch die Situation, dass ich, weil du sagst, die Leute fallen weg, die Vorbilder fallen weg. Früher gab es einen Eric Clapton. Wir haben da
ja, es gibt andere.
Es gibt andere. Fall, es gibt auf YouTube schon Vorbilder, das ist schon klar. Yeah. Aber ich habe, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, echt so die Frage, was hörst denn du für Musik? Wenn, ne? Sag mir mal einen Saxophonisten, den du geil findest. Ah, ich höre keine Saxophonmusik, weil das gerade nicht gelebt wird. Also es stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich wahnsinnig geile Sachen im Internet, aber das kriege ich schon viel, im Alltag findet das nicht statt. Die Faszination und vielleicht auch die Perspektive, das könnte mein Weg sein. Du siehst, CDs werden nicht mehr verkauft. Wie kann ich überhaupt Geld verdienen später? Also wenn man überhaupt solche Gedanken schon hat. Siehst du da jetzt aus einer Musikschulposition Fragezeichen in den wenigen vielleicht, die auf dem Sprung sind oder wären? Kannst du das vergleichen mit früher zu deiner Zeit oder auch mit Schülern, die du begleitet hast auf dem Weg? Ändert sich da was oder gibt es die immer noch, die crazy Faszinierten, die sagen, ich mach's trotzdem?
Die gibt es immer noch. Bei mir, in meiner Sichtweise, hat sich was geändert. Ich war früher unsicherer. Heute würde ich sagen, mach das, was du siehst. Unbedingt. Mach das, zu was du Lust hast. Weil das ist die beste Chance, egal wie schwierig das Umfeld ist, die beste Chance ist, das zu machen, was du liebst.
Ja.
Weil wenn du dann weil du findest dann immer einen Weg. Das ist meine persönliche Erfahrung. Auch von den Leuten, die ich kenne. Wenn man die bestärkt, das zu machen, was sie wollen, dann werden sie das, egal in welcher Umgebung, egal wie sich die Umgebungen ändern, werden sie es schaffen. Da bin ich davon überzeugt. Mhm. Weil die Situation heute, wenn ich die vor 50 Jahren beschrieben hätte, dann hätte jeder gesagt, mach's nicht. Trotzdem haben alle finden was. Und das ist, glaube ich, in diesem Planeten im Prinzip so ein Gesetz, auch zu machen, ich bin auch nicht der Meinung, ich brauche eine Million, um dann das zu machen, was ich tun möchte, sondern die Million kommt, wenn ich das mache, was ich tue.
Ja.
Oder wenn ich das mache, was ich will. Und die Aufgabe für mich ist eigentlich, das zu klären.
Mhm.
in der Ausbildung. Mhm. Willst du das? Mhm. Will ich das? Oder ist doch die Sparkasse, jetzt ohne dieses Finanzinstitut, jetzt, es gibt ja noch andere, wie die Inch und N26, ohne die quasi jetzt zu schmälern, wenn du das willst, wenn du in den künstlerischen Beruf gehst, dann mach das und mach es mit einer Unbedingtheit und bleib fokussiert und kümmere dich nicht darum, dass es schlecht werden könnte um dich rum. Mhm. Weil das wird immer schlechter, weil du wirst älter. Und wenn du älter wirst, wird deine Sichtweise anders und scheinbar wird alles schlechter und scheinbar hast du im Garten der Erinnerung, da wächst kein Unkraut, ne? Das weiß man ja. Und
schön gesagt, ja.
Ja. Und deshalb würde ich sagen, die einzige Botschaft, die ich habe, find raus, ob du das willst, und dann mach's.
Es gab mal einen Moment, das erinnert mich auch ein bisschen daran, das ist auch wieder ein Moment, wo ich genau in dem Punkt war in der FMW und sehr unsicher war. Ich hatte irgendwie kein Geld mehr. Es war so eine Tiefphase, wie jeder. Das kennt jeder irgendwie. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss abbrechen, ich muss was ändern, ich schaffe das nicht. Ne? Also dieses. Und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt, so, ey, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll gerade. Da hattest du irgendwann mal gesagt, ja, wenn du einfach unsicher bist oder wenn du jetzt gerade gar nicht genau weißt, wo du hin willst, dann mach halt das, was du gerade machst, so gut wie es geht. Ne? Das ist mir so hängen geblieben. Und ich fand das einen sehr, sehr guten Ratschlag, weil manchmal ist man einfach unsicher. Man kennt den Weg nicht, den man einschreiten will, weil man einfach denkt, vielleicht ist was anderes doch besser für mich. Und dann fängt man an rumzuwedeln und weiß nicht genau, in welche Richtung man gehen soll. Soll ich mich vielleicht doch irgendwo anders bewerben? Soll ich abbrechen? Und manchmal ist ein Abbruch ja auch gut. Ne? Das muss nicht immer heißen, zieh es mit Gewalt durch. Manchmal ist es ja auch genau das Richtige. Aber für mich war das damals so, ich probiere mal irgendwo anders hinzuschnuppern, aber das, was ich gerade mache, darf darunter eigentlich nicht leiden. So, ne? Das wäre jetzt blöd. Dann habe ich beides verkackt. Meinen zukünftigen Weg und den Weg, den ich gerade machen wollte. Deswegen habe ich dann die FMW durchgezogen, weil du gesagt hast, ey, du hast ja jetzt gerade das, versuch's halt erstmal so gut zu machen, wie es geht. Und das war für mich eine ganz einfache, klare Entscheidung. Ich kann jetzt nicht das andere zerstören, weil ich irgendwie einen anderen Weg eventuell für mich sehe, der dann auch gar nicht eingetreten ist. Ne? Und das war für mich ein relativ einfacher Tipp, der dann dazu geführt hat, ja, okay, ich bin jetzt zwar unsicher, aber ich versuche es trotzdem gut hinzukriegen. Mhm. So, ne? Und das war ein wichtiger Schritt, glaube ich, auch in meiner Karriere, zu sagen, nee, du darfst nicht immer alles gleich hinschmeißen, lass dir ein bisschen Zeit, gucken, wo du anders hingehen kannst. Und wenn du safe bist oder wenn du weißt, okay, jetzt kommt der Punkt, wo ich das mache, dann ist es vielleicht auch gut so. Ne? Aber in meinem Fall war das besser, dann das durchzuziehen. Und ich habe die FMW dann auch beendet, trotz Krisen. Und es war die richtige Entscheidung für mich. Ne? Ich habe das beendet und es ist fertig und jetzt kommt das nächste Ding. Und es war eigentlich gut so.
Ja, und einfach das Wissen, es gibt keine Ausbildung ohne Krisen.
Genau.
Immer, ja.
Dafür sind sie, genau. Das ist dafür angelegt. Ja. Und wir müssen einfach dann gegenseitig stützen.
Ja. Wie ist denn für dich eigentlich, ich habe, als wir uns kennengelernt haben, war das schon für mich immer so, du spielst und du unterrichtest und es war immer irgendwie so in meiner Wahrnehmung ein total entspanntes Miteinander, beide Felder sind so logisch für dich da, aber gab es für dich einen Punkt, wo du dich aktiv für etwas entschieden hast, nach einer Abwägung, ich will jetzt weniger live spielen oder ich will mehr live spielen, gab es so Punkte, wo du dich dann so wirklich hinterfragt hast und nochmal gesagt hast, das ist jetzt mein Weg oder ist das einfach so passiert für dich?
Es ist natürlich passiert, aber es gab natürlich auch Punkte. Einer war in der Zeit mit Costa Gordalis, wo auch, denke ich, für ihn da das Ganze schwierig war. Und es war keine richtige Band, es war schwierig und die Gigs waren eigentlich nicht optimal. Und da habe ich mich gefragt, ob ich das will. Mhm. Und hat damals schon mehr tatsächlich rausgezogen, auch gefühlsmäßig jetzt mehr Interaktion gehabt mit Schülern, wie dann zum Beispiel mit so einer Aktion irgendwo eine Stunde aufzuschlagen und irgendwie Schlager zu spielen. Mhm. Und habe gedacht, was will ich denn eigentlich? Und ich habe gedacht, ich will die Situation für mich künstlerisch, dass ich immer eine Situation habe, wo ich mich weiterentwickeln darf, wenn mich was interessiert, was ich als hohen Luxus betrachte. Mhm. Und das Unterrichten habe ich im Prinzip so gesehen, dass mir das diesen Luxus im Prinzip teilweise ermöglicht. Mhm. Und dann sehe ich mich halt auch als Working Musician. Mhm. Als jemand, was du jetzt, Markus, vorhin beschrieben hast, mit dem Typ im Hintergrund, fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl. Mhm. Und ich wünsche mir für mich, dass ich, wir haben jetzt wieder eine Reihe gestartet in Speyer, in so einem kleinen, im Haus Trinitatis da, mhm. mit dem Martin Simon am Bass, okay. Wo wir dann probieren, so was zu machen. Und diese Konstellation brauche ich immer, also mhm. diese Auseinandersetzung mit, beziehungsweise, wenn ich nicht mehr spiele, dann gebe ich auch diesen pädagogischen Job auf. Mhm. Mhm. Weil ich finde, die Quelle, die darf nicht versiegen. Mhm. Und insofern habe ich das immer das Glück gehabt, das in einer Art Gleichklang zu haben. Mhm. Und tatsächlich auch spiegelt sich das in diesen Projekten, auch im Unterricht, wenn ich zum Beispiel arrangiere für eine Schülerband Gitarre, dann bin ich da so tief drin und so professionell beschäftigt, weil das ist ja egal, ob das ein Schüler spielt.
Ja, genau.
Es ist, stimmt das Arrangement? Das ist die Frage. Ja. Und wenn es nicht stimmt, was mache ich dann? Ja. Und wenn habe ich als Dozent den Anspruch, ich möchte ein Miles Davis Quartett oder Septett irgendwie arrangieren, oder habe ich eine Flöte, eine Geige, eine Trompete und kann dafür was machen? Das finde ich hochspannend. Und das ist für mich dann Profession. Wenn ich sage, ich sehe hier eine Konstellation, gebe ich auf und sage, für euch gibt es keine Noten. Oder ich setze mich hin, halt mein Maul und nächste Woche später habe ich ein Arrangement und die denken, das klingt ja gut. Das ist meine Aufgabe. Und das sehe ich überhaupt in der Professionalität, ob du das jetzt für...
Ist vollkommen egal. Ja.
Ist vollkommen egal. Ja, ja. Und das macht Spaß. Mhm. Also dann irgendwo im Notensatzprogramm zu hocken und sich das anzuhören. Und also auch die Langsamkeit, von da sowas zu entwickeln oder auch, finde ich toll. Also ich habe da immer Spaß dran, diese ganzen Bereiche und Working Musician. Ich habe dann auch den Anspruch oder den Wunsch immer, kann ich denn Noten schreiben im Notensatzprogramm? Oder kann ich was produzieren oder kann ich was, dann habe ich das wieder vergessen und das ärgert mich dann und dann bleibe ich halt immer irgendwie daran verhaftet, dass ich das will.
Ja? Das finde ich spannend, weil du langsam, also ich bin gar nicht so, ich bin so, ich will mit dem Kopf durch die Wand, ein bisschen ADHS und dann ist es so, dass ich manchmal in meinem Studio sitze und so viele Ideen vor mir habe und gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und dann gar nichts mache. Also ich habe diese Momente, das frustriert mich auch und da stehe ich mir selbst im Weg. Hast du da einen Mechanismus, wo du sagst, wie filterst du das? Also wenn du mehrere Ideen jetzt hast, wie entscheidest du dich, ich mache jetzt das und ziehe es jetzt durch? Gibt es da für dich so ein Mindset, das du hast?
Ja, kleine Schritte.
Also kleiner denken, runterfahren?
Ganz, also das ist schwer. Ich glaube, das fällt mir jetzt leichter mit zunehmendem Verfärbung meines Haupthaares.
Mit der Weisheit.
Fällt mir das leichter. Aber ja. Tatsächlich habe ich mir heute eine bestimmte Sache vorgenommen zu machen für die Smart Musikschule. Das ist so ein Projekt, das online läuft vom Bundesverband der Musikschulen, da Aufgaben zu bearbeiten. Und das schaffe ich nicht, wenn ich das, also ich muss es frei halten, ich darf es nicht zu lang frei halten. Also ich will nicht sagen, brauche jetzt eine Woche dazu, aber 3 Stunden und dann sehe ich, wie ich weiterkomme. Und dann mache ich mich bewusst wieder frei und sage, danach spiele ich wieder eine Stunde Gitarre oder so.
Ja, du hast praktisch ein größeres Projekt, teilst es aber auf in Einzelschritte.
Zum Beispiel.
Und sagst, so Step by Step gehe ich dann voran, organisierst dich und weißt ungefähr, wo dein Fortschritt ist. Das ist halt manchmal, ja.
Du musst die Sahara langsam Tag für Tag nehmen. Du Schritt kannst für Schritt. Nicht an einem Tag durchreden.
Finde ich manchmal schwierig, ne? So, weil man will ja immer heimgehen und an so einem Tag irgendwas fertig machen.
Ja.
Und dann was abzulegen, was so, sagen wir mal, 25% hast du, und das dann so abzulegen und dann aber wieder dran zu gehen, das finde ich wirklich nicht einfach.
Oft. Ist schwierig, vor allem, was ich bei mir persönlich am schwierigsten finde, ist, dass du dann es gibt so Phasen am Tag, ne? Morgens, du hast eine Phase, da ist alles klar, ja? Und dann kommt der erste Kaffee, dann wird es schon komplizierter, aber es ist immer noch klar. Und dann gehst du dran an sowas und da kommt irgendwas, was du nicht, mit dem du nicht gerechnet hast, und dann kommst du in so eine Schlaufe. Und bevor du es merkst, ist dann der halbe Tag rum und dann fängst du dich an zu ärgern. Und diese Sachen versuche ich dann strikt,
das kenne ich sehr gut,
zu vermeiden, indem ich sage, okay, wenn ich dann einen Fokus schalte und der funktioniert nicht, kann ja auch mal sein, dann gehe ich raus.
Das aber
und schalte ihn neu. Aber das ist ein richtig bewusster Vorgang, der kostet mich richtig Kraft. Also ich gehe zum Beispiel jetzt auch, ich habe dann auch die Tendenz hier, was zu machen. Ich zwinge mich jetzt inzwischen mindestens 3 bis 5 Mal ohne Grund durch das Gebäude zu laufen. Hier.
Ah, okay. Einfach um den Kopf freizukriegen. Und
da habe ich jetzt eine schöne Idee, das kommt jetzt demnächst. Es gibt ein Daily Footprint akustisch, weil das ist so klasse, was du da hörst. Das ist wie ein Zoo, ein akustischer Zoo. Und das werde ich mal aufnehmen und sagen dann so als Instagram, this is our Monday.
Geil. Also du kommst an den Zimmern vorbei und hörst ständig andere.
Ja, das ist ja wie im Zoo. Da hast du den Elefanten und da hast du einen Tiger kratzen.
Ich kann mich erinnern, als ich an der Musikschule gelernt habe, ich war bei einem Engländer, Graham Mark Ellis, der hört auch ab und zu mal zu, liebe Grüße. Lustiger Vogel, der war über die britische Armee hängen geblieben im Sauerland und klassischer Klarinettist. Und mit dem habe ich dann angefangen, als kleiner Typ irgendwie. Und wir haben in der Hauptschule, hatte der nachmittags seine Unterrichtsräume von der Musikschule. Und die war natürlich tot, die Schule. Ne? Dreistöckiges Gebäude, PVC, wie man das so kennt in den 80ern, 90ern. Und der ist mit mir, mit der Klarinette, wenn wir Tonleiterübungen gemacht haben und Arpeggios, sind wir immer quer durch, spielenderweise, quer durch die Schule gelaufen.
Wow.
Stockwerke rauf und runter, in time. Ne? So, jetzt spielen wir Viertel, jetzt spielen wir Achteln. Also die Skalenübungen haben wir im Laufen in der Schule gemacht. Das ist total absurd. Ne?
Ganzkörperübung.
Ja, und das klang natürlich dann auch, je nachdem, wo man gerade war und so. Ja. Und du warst in time und musstest aber keinen Metronom laufen lassen. So. Also es war immer, fand ich immer cool. Und der hat sich ein Späßchen draus gemacht und hat den nervigen Teil des Unterrichts, einfach diese stupide Scales üben, war damit irgendwie so wie marschieren. So. Und es hat irgendwie
gefruchtet
auf jeden Fall. Ja, danke.
Toll, lustig irgendwie.
Ja, aber das finde ich total geil, was du sagst. Eigentlich geht es ja darum, sich selbst zu hinterfragen. Egal, ob man jetzt in so einer Position ist, wie wir sind. Wir sind jetzt Profimusiker und haben unseren Tag und müssen ihn irgendwie füllen. Und wir wollen ja eigentlich, dass wir abends ins Bett gehen und sagen, ich bin nicht genervt, es fehlt mir nichts, ich bin irgendwie glücklich. Und das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wann passiert das, dass du irgendeine Ablenkung bekommst und dass der Tag beginnt, unbefriedigend zu werden irgendwie. Und wie kriege ich das hin, dass es eben nicht so ist, dass du dir so Häppchen nimmst und die langsam umsetzt. Und aber für mich zum Beispiel einer der Gründe, ich habe unweit von hier, wenige Luftlinien, 100 Meter von hier, meine Agentur gehabt, wo ich dann ab dem Punkt, wo ich nicht mehr unterrichtet habe, meine Bands gebucht habe. Und da war es dann immer so, du sitzt dann, gehst dann morgens um 9, machst die E-Mails, buchst die Züge und Flüge und machst GEMA-Abrechnungen und Gastspielverträge. Und so ab 1 Uhr, 2 Uhr war immer so, ich will aber heute eigentlich auch noch ein bisschen kreativ sein. Ich will noch ein bisschen was üben. Oder ich muss ja auch fürs Wochenende das und das noch vorbereiten. Ich will ja nicht unvorbereitet in eine Probe gehen. Und wir sind aber 3 Gigs am Wochenende. Dann ist es irgendwann 5 Uhr, weil ständig das Telefon geklingelt hat. Du bist total platt, bist eigentlich im Kopf nicht mehr in der Lage, noch kreativ oder auch nur technisch irgendwas zu üben. Du bist dann froh, wenn du einfach mal liegen kannst. Und das war dann über einige Jahre irgendwie total unbefriedigend für mich, weil es einfach zeitlich nicht möglich war, weil so viel Workload da war. Es war zeitlich nicht möglich, dass ich an diesen Tagen Musik machen konnte. Und das hat sich dann so aufgestaut. Das ist am Wochenende dann mit den Gigs wieder, wo dieser Puffer irgendwie wieder aufgefüllt. Aber es war immer so zu viel Ungleichgewicht. Und dann hat sich irgendwie, und deswegen habe ich immer gesagt, ich muss das für mich anders lösen. Ich persönlich muss eine andere Balance finden, damit das nicht passiert für mich irgendwie. Aber das hat ja auch was mit Ruhe und mit Reflexion zu tun und Sturm und Drang und alles, wo man sich
Ich finde, das ist ein Hauptproblem unserer Generation, ne? Sozusagen, wie reduziere ich mich, damit ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was ich eigentlich will? Weil die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Machst du einfach mal YouTube auf und schon bist du inspiriert in Tonnen. Du hast so viele Ideen auf einmal und weißt gar nicht, was du machen sollst. So, ne? Ich finde das, extrem.
Ich schaffe mir persönlich solche geistigen Idealvorbilder. Eines ist ein Schriftsteller. Also auch dieser Satz hat mir geholfen, Kunst ist einsam. Mhm. Also dieser, gewöhn dich an die Einsamkeit. Mhm. Und wovor ich einen Heidenrespekt habe oder eigentlich noch einen größeren als vor Musikern, ist vor zum Beispiel Instrumentenbauer. Diese Leute, die es genauso lieben wie du und ich, die aber nicht, oder quasi die quasi in ihrer Werkstatt eben mit dem Problem komplett konfrontiert sind. Mit Kleinigkeiten, mit extremen Kleinigkeiten, die, wo selbst der Musiker nicht dran geht. Ja? Saiten einstellen oder Klappen abdichten am Saxophon. Diese Leute, die nehme ich mir zum Vorbild. Weil die haben nicht die Möglichkeit, gepuffert zu werden übers Publikum. Ja. Die haben nicht an einem Abend die Möglichkeit, sich 2 Wochen Urlaub hinter die Bühne zu holen. Ja. Kennen wir, ja? Stimmt, ja. Aber die machen trotzdem jeden Tag dasselbe.
Aber es, was ich daran interessant finde, ob das jetzt, also an handwerklichen Berufen, ne, das ist zwar diese Schnittmenge, künstlerisches Instrument, aber du weißt, was du getan hast.
Das ist richtig.
Du weißt, ich habe heute dieses Saxophon abgedichtet.
Und deshalb finde ich es wichtig, Markus, dass man sagt, kann ich meine unmessbare Fülle im Kopf, kann ich die messbar machen?
Richtig.
Das genau. ist quasi die, genau. das wäre die Aufgabe für Advanced, ja. Beyond the Advancing Guitarist. Ja, genau.
Aber das ist ja oft, ne? Also man sitzt einsam in seinem Studio, arbeitet an einem Stück Musik, schreibt neue Musik, man fängt an mit der Gitarrenspur, man sagt, ja, jetzt mache ich noch einen Bass drauf und so weiter, man baut sein Kunstwerk Stück für Stück auf und am Ende darf man aber nicht, oder zumindest ist es so, dass das immer durch den Kopf geht, so, ja, aber ist das überhaupt gut? Will das jemand hören? Ist das irgendwas am Ende? Diese Sachen, die einem dann so im Weg stehen. Ne? Und als Künstler ist man ja oft an dem Punkt, dass man sich selber eigentlich so sagen muss, das wird geil, was du machst, zieh's durch. Weil du weißt ja nie. Du investierst in deine Zukunft mit einem Stück Kunst, oder Künstler, der ein Bild malt, genau dasselbe, er malt was, aber er weiß nicht, ob er es verkauft oder er weiß nicht, ob das Erfolg hat. Und das ist, damit müssen wir scheinbar leben, so, ne, als Künstler.
Ich glaube auch, wir müssen dahin kommen, dass wir diese Frage nicht mehr stellen brauchen. Dann ist es, und komischerweise gibt es so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bestimmt auch, wenn ich einen Auftrag kriege für ein Theater und ich muss Musik machen, 14 Stücke, dann habe ich dieses Problem nicht, weil ich habe Druck und ich habe 14 Tage Zeit und dann geht es, weil ich brauche dann nur Beschreibungen, bewegt, lustig und dann kann ich das sofort umsetzen. Wenn ich mich aber dann reinbringe, werde ich dafür, soll ich mich so zeigen?
Die Sinnfrage.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann die letztendliche Form, dass du einfach tust. Und es ist eigentlich egal.
Es ist eigentlich, das hat was mit Identität zu tun. Man sagt, ich bin der Künstler und ich liebe den Prozess. Ich mache das jetzt, weil ich es einfach mache, weil ich der Künstler bin. Richtig. Und ich denke nicht drüber nach, am Ende bringt mir das was.
Aber
ich
da kann Identität ich, eigentlich. Und da ist auch wieder wichtig zu vertrauen und zu sagen, es wird irgendwann gelingen.
Genau.
Mhm. Mach das weiter.
Ja. Eigentlich ist aber vielleicht, weil du das Thema bringst, ich habe jetzt einen Job von einem Theater, ich soll für ein Projekt, für ein Stück Musik schreiben. Und du hast dann noch diese Deadline mit dazu gebracht. Aber selbst wenn man die mal außen vor lässt, ich habe das viel gemacht auch. Ich war ja lange in Salzburg und habe da immer wieder an verschiedenen Theatern sowas machen dürfen. Da sind aber, finde ich, 2 Punkte, die da geil sind daran. Speziell an solchen Auftragskompositionen oder Auftragskreativarbeiten. A, du hast eine Bezahlung. Die mag nicht toll sein, aber die ist zumindest mal bam. Damit kann ich jetzt mal ein Haus halten und komme damit schon mal über die Runde. Und das Zweite ist, das wiederum könnte vielleicht auch in den kreativen Bereich übergehen, wenn man unter eigenem Namen etwas releasen möchte. Es ist klar projektbezogen. Da wird einfach gesagt, mach mal was dafür und dann musst du dich entscheiden, ich mache jetzt mit nur Nylon-Gitarre. Oder ich habe zum Beispiel ein Ding gemacht, nur Synthesizer.
Das ist eine klare Aufgabe.
Wo ich null Ahnung von hatte. Ja. Ich habe gar keine Ahnung von Synthesizern. Ja. Habe mir das einfach gestellt, bam. Ja. Da stand zwar nachher drauf Musik Axel Müller, aber es war ja ganz klar projektbezogen. Ja, ob ich die jetzt als meine eigene Platte releasen würde, ist eine ganz andere Frage. Absolut. Aber da konnte ich mich dann ausüben. Und wenn man vielleicht seine eigenen Releases auch so sieht und so einfach gesagt, das ist ein Projekt, das mache ich jetzt mal so, das ist jetzt Instrumentalmusik oder das ist jetzt mal eine Vokalgeschichte. Ja. Und das mache ich jetzt und dann mache ich einen Haken dran und lasse das nicht 10 Jahre immer wieder liegen und nochmal angucken, ah, ist noch nicht gut genug, sondern einfach machen, raushauen. Es war eine Momentaufnahme und da habe ich so geklungen, das war zu dem Zeitpunkt, war ich halt nicht so inspiriert oder wie auch immer. Und dann machst du das nächste Projekt und dann, das einzige Ding ist halt die Zeit und die Kohle dafür zu finden, wenn man eigene Sachen macht im Alltag, wo man andere Sachen machen muss, um Geld zu verdienen. Das finde ich dann immer schwierig.
Ist sehr interessant, was du sagst, weil es spiegelt genau das wieder. Ich hatte das auch vor kurzem in einem Podcast irgendwo gehört, dass manchmal der Killer ist für einen kreativen Prozess, wenn du zu viele Möglichkeiten offen lässt. Sondern dass du eigentlich irgendwann mal sagen musst, ich brauche vor lauter Möglichkeiten, brauche ich ewig. Ich muss es irgendwann mal eintüten und mich für eine entscheiden und die durchziehen. Und das ist oft das, ne, das Mindset, das man braucht, wenn man wirklich zum Ende kommen will. Egal, ob es ein Album ist oder ob es ein Stück ist oder ob es jetzt vielleicht irgendwie ein Arrangement ist, dass man sagt, okay, ich ziehe das jetzt so durch. Und entscheide mich für einen Weg, mach den aber auch. Punkt. So, ne? Das finde ich manchmal schwierig, aber ich glaube, es geht nur so dann.
Wenn du eine Weltreise machst, dann hast du ja das meiste nicht gesehen.
Genau. Ist das nicht ein geiles Schlusswort?
Eigentlich ist das Schlusswort.
Wahrscheinlich sind wir eh schon weit über der Zeit, aber wir könnten, ich habe den Eindruck, wir könnten ewig lang noch weiterreden. Ich finde es super ein tolles Gespräch, muss ich echt sagen.
Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn auf einmal eine Stunde vorbei ist und man gar nicht damit gerechnet hat, dass die schon weg ist.
Toll, dass ihr mich kontaktiert habt.
Also ja.
Das hat mich echt gefreut.
Wir haben das schon lange auf dem Schirm gehabt und ich hatte auch mal wieder einen Grund, nach Speyer zu fahren. Ich bin seit Ewigkeiten nicht hier gewesen. Wir haben also ein bisschen so Schnittmengen hier auch in der Kulturszene in Speyer. Ein Grund für mich, nochmal wieder regelmäßiger hinzufahren. Das war ziemlich cool, dass wir es gemacht haben.
Willst du noch irgendwas sagen zu deinen Projekten, wo die Leute vielleicht hinkommen wollen? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mal irgendwo vorbeikommen will? Oder?
Wir machen, nennt sich ALL, Artist Lounge Live, im Haus Trinitatis ab September wieder. Das habe ich mit Martin als Duo-Projekt und wir laden immer jemanden ein.
Martin Simon, Bassist aus Mannheim.
Das könnt ihr jetzt mal rechnen, dass man nächstes Jahr auch mal rankommt.
Kann man irgendwas, ein Newsletter abonnieren bei dir oder auf der Webseite gucken?
Da bin ich ganz schlecht aufgrund meiner exaltierten finanziellen Situation. Also ich brauche es momentan nicht, aber ich habe es schwer vor, wieder da mehr Gas zu geben. Aber ich informiere euch.
Sehr schön.
Bernhard, das macht ihr monatlich? Oder die ALL-Geschichte monatlich?
Ja, die ist monatlich, September, Oktober, Dezember, Februar, März, April, vielleicht Mai.
Geil.
Vielen Dank, schön war's.
Ja, dir. Danke für die Gastfreundschaft hier und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Freut uns sehr. Man wird voneinander hören, demnächst wieder.
Denke ich auch.
Nächstes Projekt.
Sollen wir noch was essen gehen hier?
V?
Ich müsste eigentlich weiter.
Ja, das ist aber ein Konjunktiv.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Es gibt im Imperativ am Rhein zwei Kneipen, den Hammer und den Rentschler. Da kann man jetzt auch sagen, man könnte sich jetzt raussitzen.
Ja, hast eigentlich recht. Eigentlich hast du
und
recht.
Und könnte so einen vegetarischen Wurstsalat.
Ich wollte gerade sagen, wenn man am Hammer ist, muss man den obligatorischen Wurstsalat essen.
Und vor lauter Möglichkeiten entscheiden wir uns jetzt für die eine.
Ja, das machen wir
jetzt. Und ziehen die einfach durch.
Genau.
So gut es
geht. In diesem Sinne, ihr wisst, was wir tun. Danke fürs Einschalten.
Dankeschön.
Bis demnächst. Danke, Bernhard.
Tschüss.
Danke euch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.